Ja, lass uns unsere Bibeln aufschlagen bei 1. Mose Kapitel 1. Wir setzen unsere Serie über die Schöpfung fort und sehen uns diesen einzig maßgeblichen Bericht der Schöpfungsgeschichte an, wie er in 1. Mose uns gegeben worden ist, in dem Buch der Anfänge. Und ich lese dort einfach nochmals von Vers 1 bis zum Ende von Tag 3. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser, die bilde eine Scheidung zwischen den Wassern. Und Gott machte die Ausdehnung und schied das Wasser unter der Ausdehnung von dem Wasser über der Ausdehnung. Und es geschah so. Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der zweite Tag. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einem Ort, dass man das Trockene sehe. Und es geschah so. Und Gott nannte das trockene Erde, aber die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras sprießen und Gewächs, das Samen hervorbringt, fruchttragende Bäume auf der Erde, von denen jeder seine Früchte bringt, nach seiner Art, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Und die Erde brachte Gras und Gewächs hervor, das Samen trägt, nach seiner Art, und Bäume, die Früchte bringen, in denen ihr Same ist, nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der dritte Tag. Soweit. Nimmt man den Text wörtlich, so sagt dieser Bericht ohne Zweifel, dass Gott die Himmel und die Erde, damit ist Universum gemeint, aus dem Nichts schuf, und zwar ohne vorher existierende Materie zu haben. Er schuf das Universum, wie es jetzt ist, in 6 aufeinanderfolgenden Sonnentagen. Und die ersten 3 haben wir davon bereits gelesen. Und wie wir später herausfinden werden, gipfelte seine Schöpfung in der Schöpfung des Menschen. Er schuf ihn nach seinem Ebenbild als ein intelligentes Wesen mit Persönlichkeit, das sich seiner selbst bewusst ist und über kognitive Fähigkeiten verfügt. Die ganze Schöpfung fand in einem Zeitraum von einer Woche normaler Tage statt, vor ungefähr 6000 Jahren. Und die gesamte Schöpfung war bereits zum Zeitpunkt ihrer Entstehung ausgereift und ausgewachsen oder erwachsen. Es gab keinen Tod, keinen verderblichen Einfluss und die Schöpfung war gut. Tod und Verderbtheit kamen zum ersten Mal mit dem Fall von Adam und Eva in die Welt, was bedeutet, dass es keinen Prozess der Evolution gegeben haben kann, weil nichts starb. Später wurde die Erdoberfläche drastisch und auf dramatische Art und Weise durch die weltweite Flut nochmals umgestaltet. Sie formte die Erde auf verheerende Weise um, als der Wasserpegel buchstäblich über die Berggipfel aufstieg und anstieg. Ihre Wasser kamen von oben herab und stiegen aus dem Erdinneren herauf. Und als Folge dieser Sintflut, so haben wir auch letztes Mal schon erwähnt, überlebten nur 8 Menschen. Noah, seine Frau, seine 3 Söhne, seine Ehefrauen, die Tiere in der Arche. Sie bildeten den Grundstock, um die Welt wieder zu bevölkern. Und so steht es in 1. Mose. Und wie ich euch schon letzte Woche sagte, ist die Wissenschaft kein Interpretationsmedium zur Auslegung der Bibel. Sie ist nie Grundsatz zur Interpretation von Bibelstellen. Die Genauigkeit des Berichtes in 1. Mose unterscheidet sich in keiner Weise von übrigen Bibelstellen. Die gesamte Schrift ist von Gott gehaucht. Es war mit den Worten Jesu zu sagen, sie ist Wahrheit. Er fasst es so zusammen. Und ausgehend von dieser Grundlage müssen wir schlussfolgern, dass jede Form der Evolution ein Widerspruch, eine Verleugnung der unmissverständlichen Offenbarung der Schrift ist. Jede Form der Evolution ist eine Verleugnung der deutlichen Offenbarung der Schrift, die darauf hinweist, dass Gott irgendwann vor ungefähr 6000 Jahren das gesamte Universum, wie wir es kennen, in 6, 24 Stunden Tagen schuf. Deshalb, wahre Wissenschaft unterstützt den Bericht von 1. Mose. Nun, es fällt den Leuten schwer, das zuzugeben, weil die Wissenschaft schon so lange auf dem Thron des modernen Gedankenguts sitzt. Evolution wurde als Selbstverständlichkeit hingenommen. Sie ist sogar zu einem absoluten Wert in unserer Gesellschaft geworden. Aber sie ist dabei, systematisch zu scheitern. Je mehr wir über das Wesen des Universums wissen, umso mehr erkennen wir die völlige Unmöglichkeit jeglicher Form von Evolution. Und Anhänger der Evolutionstheorie auf der ganzen Welt haben in den letzten Jahrzehnten spüren müssen, dass die Evolution sich in keiner fairen und unparteiischen Debatte gegen die Schöpfung behaupten kann. In den USA werden diese Dinge oft debattiert. Und die Atheisten ziehen sich mehr und mehr aus diesen Debatten zurück, weil sie oftmals einfach öffentlich beschämt worden sind, weil sie keine rationalen Argumente haben. Sie können eine Debatte nicht überstehen und deshalb debattieren sie nicht mehr darüber. Es gibt zahlreiche Hinweise dafür aus der Wissenschaft, dass wir eine junge Erde haben und die den biblischen Schöpfungsbericht belegen. Ich möchte nur ein paar davon nennen. Evolutionisten glauben zum Beispiel, dass die Ablagerung in Gesteinsschichten sich über viele Milliarden von Jahren angesammelt haben. Aber es gibt ein paar Dinge, die ihnen dabei wirklich riesige Probleme bereiten. Nur als Wissenschaftler können sie euch quasi alles darüber sagen, wie oft Meteoriten auf der Erde einschlagen. Und sie messen das schon seit sehr langer Zeit. Sie können euch sagen, wie viele dieser Himmelskörper im All verbrennen, bevor sie auf der Erde einschlagen und wie viele Meteoriten, von denen einige sehr klein sind, im Allgemeinen auf der Erde einschlagen. Das ist einfach rein wissenschaftlich nachweisbar. Wenn Milliarden von Jahren vergangen sind und sich in dieser Zeit Ablagerungen angesammelt haben, müsste es zutreffen, dass diese Ablagerungen für jedes Intervall Meteoriten enthalten. Okay, versteht ihr das? Wenn so und so oft Meteoriten auf der Erde ankommen, dann müssen in diesen verschiedenen Gesteinsschichten auch überall Meteoriten zu finden sein. Wenn die Kontinuität, die Gleichförmigkeit und die Lebensspanne eines Meteoriten, der Kontinuität und der Gleichförmigkeit und Lebensspanne von allem Übrigen in der Theorie der Uniformität entspricht, dann regnet es seit 4,5 Milliarden Jahren. Oder wie alt auch immer die Erde sein mag, seit 4,5 Milliarden Jahren regnet es Meteoriten auf diese Erde nieder. Nun, dann sollte es möglich sein, die Gesteinsschichten zu untersuchen. Und wenn man die geologische Säule untersucht, so nennt man das, diese verschiedenen Gesteinsschichten, dann sollte man feststellen, dass in jeder Gesteinsschicht sich auch irgendwo Meteoriten finden. Aber ich sage euch was, sie finden nichts. Interessanterweise zeigen die Daten Folgendes: Das Auftreten von Meteoriten in Sedimentgestein zeigte keinen einzigen Nachweis eines Meteoriten in irgendeiner geologischen Säule. Die Meteoritenuhr zeigt, dass unsere Erde sehr jung ist. Denn alle Meteoriten, die man gefunden hat, liegen oben auf. Sie liegen oben auf. Interessant, aber für die Evolutionisten nicht oder ganz schwer erklärbar ist auch die Entdeckung von versteinerten Bäumen. Ihr habt vielleicht sicherlich mal davon gehört, die Gesteinsschichten senkrecht durchdringen. Denn nach Auffassung der Evolutionisten haben sich die Gesteinsschichten über Millionen von Jahren aufgebaut und auf einmal finden sie, ich weiß von einer Palme, die man in Washington Staat gefunden hat, senkrecht durch die ganzen Schichten hindurch. Naja, eine Palme wird nun mal nicht Millionen von Jahren alt. Und in Nova Scotia hat man auch einen Baum gefunden, der senkrecht durch die ganzen Sedimentgeschichten hindurch stand. All das weist auf eine junge Erde hin und ist, wenn richtig interpretiert, wahre Wissenschaft. Aber ich möchte noch einen anderen Aspekt behandeln, bevor wir zu Tag 3 kommen. Denn immer wieder wird danach gefragt, zu welchem Zeitpunkt wurden eigentlich die Engel erschaffen? Wir lesen diesen Bericht und es steht nichts davon. Wann wurden sie erschaffen? Nun, weder 1. Mose noch irgendeine andere Bibelstelle gibt uns ausdrücklich Auskunft darüber, wann die Engel erschaffen wurden. Sicher ist jedoch, dass sie Geschöpfe sind und dass sie erschaffen wurden und dass sie einen Anfang hatten. Sie sind unsterblich. Nachdem sie einmal geschaffen wurden, leben sie für immer. Aber nur der dreieinige Gott ist ewig, das heißt ohne Anfang und ohne Ende. Engel sind Wesen, die geschaffen wurden. Und manche Leute sagen, sie wurden am sechsten Tag geschaffen, weil Gott an diesem Tag auch den Menschen schuf. Und die Engel sind laut Hebräer 1, Vers 14 dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, welche das Heil erben. Und da sie geschaffen wurden, um denen zu dienen, die menschlich und das Heil erben, müssen sie also, so sagt man, am sechsten Tag geschaffen worden sein. Nun, ich finde das ein sehr, sehr schwaches Argument, denn Engel verrichten nicht nur diesen einen Dienst für den Menschen. Sie dienen nicht ausschließlich den Heiligen. Und wenn ihr Offenbarung Kapitel 5 anschauen und den Himmel betrachtet, werdet ihr dort sehen, dass sie Gott anbeten. In erster Linie und für alle Ewigkeit werden sie Gott anbeten. Und ich glaube, dass es deshalb nur fair wäre, im Hinblick auf die Berufung der Engel als Anbeter Gottes, sie in der Schöpfungsordnung mit einem Zeitpunkt zu assoziieren, in Verbindung zu bringen, an dem sie beginnen würden, Gott zu preisen und Gott anzubeten, oder? Ich finde das nur fair. Im Buch der Offenbarung sehen wir ganz deutlich, dass sie Gott am Ende der Geschichte anbeten werden. Und deshalb ist es auch wahrscheinlich, dass sie Gott ebenso zu Beginn der Geschichte anbeteten. Ja, es gibt diesbezüglich eine Schriftstelle, auf die ich kurz Bezug nehmen möchte, und zwar Hiob, Kapitel 38. Ihr könnt euch das später in Ruhe selber mal durchlesen. Ich nehme nur ganz kurz Bezug darauf. Hiob 38, die Verse 4 bis 7. Dort erfahren wir, dass die Engel bei der Grundlegung der Erde anwesend waren und frohlockten. Und das könnte also Tag 1 gewesen sein, wenn die Grundlegung der Erde sich hier auf die ursprünglich formlose und leere Erde bezieht, die noch keine Gestalt, keine endgültige Form angenommen hatte. Und wenn es bedeutet, dass die Elemente und Komponenten vorhanden waren, aber noch nicht in ihrer endgültigen Form, dann wären die Engel zu diesem Zeitpunkt geschaffen worden. Aber notiert euch einmal Psalm 104, die Verse 2 bis 5. Dort geht es darum, dass Gott mit Licht umhüllt war während des ursprünglichen Schöpfungsaktes und die Engel werden erwähnt, unmittelbar bevor er sich auf die Grundlegung der Erde bezieht. Jetzt müsst ihr aufpassen, wenn das Umhülltsein Gottes mit Licht aus Psalm 104, Vers 2 sich auf Vers 3 in 1. Mose 1 bezieht, es werde Licht, was sich an Tag 1 ereignete und daraufhin die Grundlegung der Erde erfolgte und damit die eigentliche Formung der Erde gemeint ist, die sich dann an Tag 3 ereignete, dann ist es auch möglich, dass die Engel nach diesem leuchtenden Licht und vor Grundlegung der Erde erschaffen wurden, wenn damit gemeint ist, dass die Erde Gestalt annahm und nicht mehr ungeformt war. Und das geschah am dritten Tag, wie wir gleich noch sehen werden. Also ihr könnt euch aussuchen, dass die Engel von Gott entweder vor der vollständigen Schöpfung am Tag 1 geschaffen worden sind oder eben irgendwann vor Tag 3, als die ungeformte Masse einer Form verliehen wird. Und wir können absolut nicht dogmatisch sein. Die Frage, wann sie erschaffen wurden, ist für Gott offensichtlich nicht so wichtig, dass er das in das erste Kapitel von 1. Mose hineingenommen hat. Wichtig ist, dass sie von Gott geschaffen wurden. Und sie sind, wie es im Glaubensbekenntnis von Nicäa heißt, das Produkt des Schöpfers aller Dinge, sichtbar, das wäre die materielle Welt, und unsichtbarer, das wäre die Engelswelt. Aber lasst uns zurückgehen zu 1. Mose Kapitel 1. Und ihr könnt jetzt also davon ausgehen, dass die Engel schon da sind, wenn wir jetzt zu Tag 3 kommen. Denn zu diesem Zeitpunkt würden sie Gott preisen und anbeten über all das, was er tut, während er seine Schöpfung in eine prächtige und wunderbare Gestalt bringt. In Vers 1 und Tag 1 schafft Gott Zeit, Raum und Materie. Heißt es, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. In Vers 2 geht es dann weiter und beschreibt uns den Zustand seiner Schöpfung aus Vers 1. Offensichtlich sind alle Elemente und Komponenten ex nihilo, also aus dem Nichts, geschaffen worden. Und die Erde entstand in ihrem vorläufigen Zustand formlos und war wüst und leer, noch nicht geordnet, sodass Leben darauf unmöglich ist. Sie war noch nicht bevölkert und Gott schuf die Erde umgeben von Finsternis und fügte ihr in Vers 3 dann Licht hinzu. Und jetzt haben wir also diese ungeformte, unbewohnbare Erde, eine Art Verbund von Elementen, die noch keine endgültige Form angenommen hatte, umgeben von Finsternis, bis das Licht geschaffen wird, das sie umgibt. An Tag 2, das ist Vers 6, beginnt Gott, die Ausdehnung zu schaffen. Und die Erde ist von Wasser umgeben. Ihr erinnert euch, worauf wir in Vers 2 ganz klar hingewiesen werden. Die Erde ist von Wasser umgeben und Gott schneidet dort hinein und schickt einen Teil dieses Wassers nach oben. Und wir haben letztes Mal gesagt, vielleicht an das Ende des Weltalls. Ist möglich, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass das Weltall schon am ersten Tag geschaffen wurde. Dass es nicht nur eine Überschrift ist, da heißt es ja, am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, dass das Weltall dort geschaffen wurde und die Ausdehnung. Ich bevorzuge hier an Tag 2 eher die Sicht, dass die Ausdehnung die Atmosphäre und den Raum zwischen den beiden Wassern bezeichnet. Diese Ausdehnung wird Himmel genannt und kann je nach Kontext auch im Singular übersetzt werden. Im Hebräischen ist es ein Plural. Das All, der Raum wurde bereits in Vers 1 geschaffen. Dort ist das Licht, später auch die Himmelskörper werden dort platziert, die Sterne, der Mond. Aber es ist im Moment einfach ein leeres All. Aber an Tag 2 geht ein Teil des Wassers nach oben. Und wir wissen nicht ganz genau, wie sich all das erklären lässt. Wir haben nun mal nicht mehr als das, was 1. Mose 1 uns gibt. Das Einzige, was uns Rechtfertigung gibt für eine Dogmatik hier, sind diese Texte. Gott lässt uns aber die Erde immer noch umgeben von Wasser. Aber er hat jetzt einen Himmel geschaffen und dieser Himmel ist insofern die Erdatmosphäre, als dass er sie zwischen diesen beiden Wassern liegt, von Wassern umschlossen. So glaube ich das. Die Erde ist noch immer unbewohnt und unbewohnbar und erst ab Tag 3 in ihrer endgültigen Form. An Tag 2, an dem Gott die Ausdehnung schuf, gab es eine gewaltige, eine verheerende Bewegung des Wassers, das von der Erde verschwand und sich buchstäblich nach oben verschob. Die Ausdehnung, die jetzt zwischen den Wassern entsteht, beinhaltet meiner Meinung nach die sauerstoffreiche Sphäre der Troposphäre und vielleicht auch noch die Stratosphäre. Aber wir können nicht dogmatisch sein. Am ersten Tag gab es also einen Knall von einem großen Gott, der innerhalb eines Augenblicks das Universum schuf. In der Welt sprechen die Menschen von einem Urknall. Wir sprechen von einem großen Gott, der hier alles ausbreitet. Jetzt an Tag 2 gibt es eine mit Luft umgebende Erde, die noch nicht geformt ist. Es gibt Licht und es gibt ein enormes Universum. Und dann kommen wir zu Tag 3 in Vers 9. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel. Und das bezieht sich auf das Wasser, das noch auf der Erde ist, das es noch auf der Erde gibt. Das andere Wasser ist im Gegensatz dazu schon nach oben hin abgezogen. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einem Ort, damit man das Trockene sehe. Und es geschah so. Am dritten Tag verleiht Gott der Erde also Gestalt. Vers 9 beginnt wie üblich in der Schöpfungsgeschichte mit und Gott sprach. Wir sehen das in Vers 3, wir sehen das in Vers 6, Vers 11, Vers 14, 20 und so weiter. Immer wieder und Gott sprach. Alles wird von Gott aus dem Nichts geschaffen. Gott ruft es einfach durch sein Wort ins Leben. Am ersten Tag trennt Gott Licht und Finsternis. Am zweiten Tag trennt Gott das Wasser unten vom Wasser oben. Am dritten Tag trennt Gott das Festland vom Meer. Heißt es, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel. Und das ist ganz klar das Wasser, das sich noch auf der Erde befindet. Das Wasser oben ist bereits oberhalb, an der Ausdehnung des Himmels verschwunden. Aber es gibt immer noch Wasser auf dieser Erde. Die Erde ist also vollkommen mit Wasser bedeckt. In Vers 2 ist die Erde, heißt es dort, von Wasser bedeckt. Dort wird das als Tiefe oder die Wasser bezeichnet. Und unter dem Wasser befindet sich ganz offensichtlich feste Materie, die unter dem Wasser verborgen ist, das die Erde noch bedeckt. Und jetzt kommt es so, dass Gott gebietet, also dem Wasser, das die Erde bedeckt, sich an seinem Platz sammeln soll. Und die griechische Übersetzung des hebräischen Textes, die Septuaginta, benutzt hier eine Verbform des Verbes Synago, wovon die Juden das Wort Synagoge ableiten, versammeln. Das Wasser soll sich dahin versammeln. Das ganze Wasser, das die Erde umgibt, ist jetzt an einem Platz versammelt und gleichzeitig heißt es in Vers 9, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einem Ort, damit man das Trockene sehe. Und es geschah so. Gott trennt also das Wasser und das Festland voneinander. Und das Festland wird sichtbar. Leute, und wenn ihr das so lest, und ich habe das jahrelang immer so gelesen, und man denkt sich nicht so viel dabei, das ist ein ganz einfacher Satz. Aber könnt ihr euch auch nur annähernd vorstellen, welche drastischen Umwälzungen das mit sich brachte, als Gott das sagte? Könnt ihr euch das vorstellen? Plötzlich beginnt die Materie, die noch ungeformt ist, die tief im Wasser begraben ist, sich zu bewegen, ebenso wie alle Elemente, die notwendig sind, um Land hervorzubringen. Um die Materie nach oben zu drücken und dort überhaupt eine Erdoberfläche erscheinen zu lassen. Und das Wasser bewegt sich und versammelt sich an einem Ort. Und enorme chemische Reaktionen werden ausgelöst, als die Elemente sich miteinander verbinden, um diesen Komplex aus Mineralien, aus Erde und Gestein zu formen, der die feste Erde, ihre Kruste, ihren Mantel und ihren Kern formte. Das ist wirklich ein verblüffender Akt der Schöpfung Gottes. Henry Morris schreibt, Zitat, große Erdbewegungen setzten ein, Oberflächen feste Erde erschienen über dem Wasser und ein komplexes Netz von Kanälen und Reservoirs durchbrach die Erdkruste, um das Wasser aufzunehmen, das von dem sich erhebenden Kontinent zurückfloss. Zitat Ende. Der Kontinent steigt nach oben. Und es ist gut möglich, dass es wirklich nur ein einziger Kontinent ist an dieser Stelle, der sich später durch die verheerenden Auswirkungen des Zerbrechens der tektonischen Platten während der Sintflut in mehrere Kontinente teilte, als die Quellen der Tiefen den Kontinent zerbrachen und in seine derzeitige Form drückten. Aber zu diesem Zeitpunkt erhebt sich der Kontinent, vielleicht nur ein einziger Kontinent, und all das Wasser versammelt sich an einem Platz. Und das ist unglaublich. Das Wasser ist nicht nur an einem großen Meer versammelt, sondern gewiss in vielen verschiedenen kleinen Becken. Es gab mehrere Gewässer, sie versammelten sich, sodass sie einander in dem Sinne berühren, dass sie alle miteinander verbunden waren. Und ich bringe jetzt nicht die Erklärung dafür, aber es hätte unterirdische Reservoirs, unterirdische Röhren, Bäche und Flüsse, Quellen und Brunnen gegeben, die alle miteinander verbunden waren. Nur als Anmerkung, bis zur Sintflut regnet es nicht auf der Erde. Das gesamte Wasser, das überall auf der Erde fließt, verband sich miteinander. Und dieser Zustand wäre nicht so gewesen, wie wir ihn jetzt kennen auf unserer Erde. Es war vor der Sintflut. Zur Zeit der Sintflut änderte sich alles. Aber Gott schuf die Meere und wir sehen, er schafft das trockene Land, das Festland. Und ich möchte euch zeigen, dass Gott all das innerhalb eines Augenblicks geschaffen hat. Lass uns jetzt doch einmal kurz zu Hiob, Kapitel 38 gehen, das Buch vor dem Psalm. Und da redet der Herr zu Hiob, und glaubt mir, der Herr ist kein Evolutionist, er redet zu Hiob und erinnert ihn nur daran, dass er wirklich seinen Mund halten sollte durch diese rhetorischen Fragen. In Hiob 38 und in Vers 4 beginnt er, und fragt ihn, wo warst du, als ich den Grund der Erde legte? Ja, Antwort, natürlich war ich nicht da. Das ist keine Evolution, das ist Schöpfung. Wo warst du, als ich den Grund der Erde legte, als die Morgensterne miteinander jauchzten und alle Söhne Gottes jubelten? Und das ist übrigens der Text, der darauf hinweist, dass Engel, die hier als Söhne Gottes bezeichnet werden, bei der Schöpfung dabei waren. Durchweg in der Schrift werden die Engel als Söhne Gottes bezeichnet. In Vers 8 heißt es dann, wer hat das Meer mit Schleusen verschlossen, als es hervorbrach, heraustrat, wie aus dem Mutterschoß, als ich es in Wolken kleidete, das ist ein Grund, der mich dazu veranlasst zu glauben, dass das Wasser also oberhalb vielleicht der Stratosphäre oder in der Stratosphäre ist und Wolken dunkel zu seinem Windeln machte, als ich ihm seine Grenzen zog und Riegel und Tore einsetzte und sprach, bis hierher sollst du kommen und nicht weiter, hier soll sich der Stolz deiner Wellen legen. Wo warst du, Hiob, als ich das Meer schuf und es durch Ufer eingrenzte, als ich dem Meer sagte, weiter kannst du nicht gehen, das ist deine Grenze. Leute, das ist ein Verweis auf den Schöpfungsakt, auf Tag 3 in 1. Mose Kapitel 1. Und jetzt geht mal ein bisschen weiter zu Psalm 74, Psalm 74 und Vers 13. Dort rühmt der Psalmist Gott und spricht in Vers 12 davon, dass Gott sein Gott von Urzeit her ist, sein König von Urzeit, der inmitten dem Land Rettung gab. Und dann heißt es in Vers 13, du teiltest das Meer durch deine Kraft. Mit anderen Worten, du warst es, der das Meer geschaffen hat. Und er fügt in Vers 13 diese äußerst interessante Aussage hinzu, du zerschlugst die Köpfe der Drachen auf dem Wasser. Darauf kommen wir gleich nochmal zurück, geht einmal vorher zu Psalm 104 und Vers 5. Er hat die Erde auf ihre Grundfesten gegründet, dass sie nicht wankt für immer und ewig. Poetisch wie mit einem Bau verglichen, beschreibt er hier die ganze Schöpfung. Poetisch ausgedrückt spricht er von der Balance, von der Stabilität der Erde. Ich meine, könnt ihr euch eine Erde vorstellen, die aus dem Gleichgewicht ist, die eine Unwucht besitzt? Wir würden dann durch diese Unwucht bedingt bei jeder Drehung ein Stück springen, ja, jeden Tag. Wenn die Unwucht wäre, das ist die sogenannte Wissenschaft der Isotasie. Die Wissenschaft der Isotasie beschäftigt sich mit diesem Gleichgewicht, dass die Erde in einem perfekten geologischen Gleichgewicht ist. Das schwerere Material der Erde ist ins Zentrum abgesunken, das leichtere befindet sich am äußeren Rand der Erdkruste und so ist alles perfekt ausgewogen. Habt ihr mal darüber nachgedacht? Wenn ihr meint, dass eine Unwucht nicht so wesentlich ist, dann lasst mich nach dem Gottesdienst mal ein paar Bleigewichte von eurem Fahrzeug, von euren Reifen wegnehmen, dann werdet ihr merken, was das ausmacht, wenn Reifen nicht ausgewuchtet sind. Die Erde ist ausgewuchtet. Gott hat sie so gemacht. Perfekt ausgewuchtet. Und in Vers 6 lesen wir, mit der Flut deckst du sie wie mit einem Kleid. Genau das steht in 1. Mose. Die ganze Erde war mit Wasser bedeckt. Das Wasser stand sogar über den Berggipfeln. In Vers 7 geht es weiter. Aber vor deinem Schelten flohen sie, vor deiner Donnerstimme suchten sie ängstlich das Weite. Die Berge stiegen empor, die Täler senkten sich zu dem Ort, den du ihnen gesetzt hast. Du hast den Wassern eine Grenze gesetzt, die sie nicht überschreiten sollen. Sie dürfen die Erde nicht wiederum bedecken. Das könnte sich ganz gewiss auf den Schöpfungsakt Gottes beziehen oder darauf, was Gott tat, nachdem die Sintflut die Erde umgeben hatte. Ich neige dazu, dass es sich hier auf die Schöpfung bezieht, wegen der Beschreibung Gottes, die in Vers 5 die Erde erschafft und sie in Vers 6 mit Wasser wie mit einem Kleid bedeckt. Ich denke, das ist der schöpferische Kontext und die Sprache des Psalmisten beschreibt, was passierte, als Gott das Land zusammenzog und das Meer trennte. In Vers 10, also Psalm 104, setzt der Psalmist mit demselben schöpferischen Kontext fort. Du lässt Quellen entspringen in den Tälern. Sie fließen zwischen den Bergen hin. Und das ist auch wieder eine Aussage über die Schöpfung. Und dann kommt ihr zu Sprüche Kapitel 8. Und da findet ihr ein anderes poetisches Design. Ihr müsst dort zur Kenntnis nehmen, dass die angeführten Stellen alle aus der Weisheitsliteratur sind. Hiob habe ich jetzt angeschaut, wir haben Psalm angeschaut und Sprüche. Aber in Sprüche 8, 27 geht es um Weisheit. Und ihr wisst, es geht dort um die personifizierte. In Vers 27 könnt ihr zu Gottes ewigen Wesen zurückkehren. Und Gott besaß bereits vor Anbeginn der Zeit Weisheit. Vers 22, seit dem Anfang seines Weges. ehe die Berge eingesenkt wurden vor den Hügeln, Vers 25. Und auch hier ist der Kontext wieder die Schöpfung. Vers 26 lesen wir, als er die Erde noch nicht gemacht hatte und die Fluren und die ganze Summe des Erdenstaubes, als er den Himmel gründete, war ich dabei. Als er den Kreis abmaß auf der Oberfläche der Meerestiefe, als er die Wolken droben befestigte und Festigkeit gab den Quellen der Meerestiefe, als er dem Meer seine Schranke setzte. All das, ihr Lieben, schließt jegliche Evolution aus. All das ist direkt Gott zuzuschreiben. Gott tat alles genau, wie es in 1. Mose Kapitel 1 beschrieben wird. Und ich habe vorhin Psalm 74 gelesen. Und hier ist eine interessante Anmerkung dazu. Die Erwähnung des Seeungeheuers oder Drachens. Und wenn ihr die Weisheitsliteratur studiert, dann seht ihr, dass solch ein Seeungeheuer an mehreren Stellen auftaucht. Zum Beispiel in Hiob Kapitel 7 und Vers 12. Da heißt es, bin ich denn das Meer oder ein Ungeheuer oder Seeungeheuer, wie andere Übersetzungen sagen, dass du eine Wache gegen mich aufstellst? Und auch hier wird wieder angezeigt, dass Gott eine Wache über das Meer aufgestellt hat. Aber sehr oft, wenn es heißt, dass Gott eine Wache über das Meer aufstellt, wird ein Seeungeheuer erwähnt. Ein Seeungeheuer findet ihr auch in Hiob 9 und Vers 13. Gott lässt uns von seinem Zorn nicht ab. Selbst Rahabs Helfer müssen sich unter ihn beugen. Und Rahab wird als Seeungeheuer übersetzt. Was ist das? Nun, Rahab war anscheinend der Name eines altertümlichen, mystischen Seeungeheuers. Tanin war der andere Name. Aber Rahab war ein bekannter Begriff, um ein Seeungeheuer zu beschreiben. Und hört gut zu, ein Seeungeheuer, das gegen Gott rebellierte. Es gab anscheinend ein paar altertümliche Mythen unter den Heiden. Ich sag euch, die haben wahnsinnig komische Geschichten erfunden. Aber die besagten, als die Götter die Welt konzipierten und das Land und Meer schaffen wollten, gab es irgendein großes, rebellisches Seeungeheuer, das Rahab genannt wurde. Und es versuchte Gott davon abzuhalten, das Land vom Meer abzutrennen. Es wollte, dass das Meer sich über das Land ausbreitet. Böses Seeungeheuer. Und Gott musste das Meer begrenzen. Und das Seeungeheuer wollte rebellieren. Und so musste Gott nach der Legende, als er die Grenzen des Meeres absteckte und das Ufer dieses große Seeungeheuer besiegen, das als Rahab bekannt war und Gott bekämpfen wollte. Und das war die Legende. Leute, davon steht natürlich nichts in 1. Mose, aber das war die Legende, dass es irgendein Seemonster gab, Seeungeheuer, das versuchte Gott davon abzuhalten, das Land und das Meer voneinander zu trennen. Auch Jesaja 51 wird es in einem anderen Zusammenhang erwähnt. Jesaja 51, Vers 9 lesen wir, wache auf, ziehe Stärke an, du Arm des Herrn, du Arm Jahwes, erwache, wie in den Tagen der Vorzeit und bei den Geschlechtern der Urzeit. Bist du nicht der, welcher Rahab zerschmettert und den Drachen durchbohrt hat? Hier ist es wieder, dieses heidnische, mythische Seeungeheuer. Und man sieht es auch im Psalm 89, Vers 11. Da heißt es, du hast Rahab zermalmt wie einen Erschlagenen. Nun, die gottlosen Menschen in der Umgebung hatten diesen Schöpfenmythos erfunden, nachdem die Götter versuchten, das Land vom Meer zu trennen und sich ihnen ein gewaltiges Seeungeheuer in den Weg stellte, das darum kämpfte, seine Souveränität zu bewahren und das Land überschwemmen und jeden ertränken wollte, den es ertränken wollte, wann auch immer. Die großen Götter waren in der Lage, das Seeungeheuer zu besiegen. Nun, diese Legende wurde später von einigen rabbinisch-jüdischen Traditionen aufgenommen. Und dann wurde Rahab zu dem Namen, der für jede Art von Realität oder Fantasie stand, welche verheerenden Schaden anrichtete, gegen Gott rebellierte, sich göttlichen Bestimmungen und dem Volk widersetzte. Und es gibt eine Reihe von Verweisen auf Rahab, das Seeungeheuer, in der rabbinischen Literatur. Und sie nannten Rahab den Herrn des Meeres, das große Seeungeheuer. Und ich vermute, für die Römer wäre das wohl Neptun gewesen und für die Griechen Poseidon. Die sind, glaube ich, identisch in der Geschichte. Die Römer nennen das, glaube ich, Neptun. Und er widersetzte sich immer dem Willen Gottes in diesen Legenden. Aber der Heilige war in der Lage, ihn in seinen Schranken zu verweisen und ihn zu kontrollieren. Und es scheint, als hätten die Juden sich die Vorstellung von Rahab ausgeliehen. Und hört gut zu, sie haben sie sich gewissermaßen ausgeliehen und in eine Art Metapher verwandelt für alles, das sich der Macht Gottes widersetzte. Alles Wahre oder Fiktive, das sich der Macht Gottes widersetzte. Und ihr findet Verweise auf Rahab, ebenso wie ich sie gefunden habe in der Weisheitsliteratur des gesamten Alten Testaments. Interessant ist, dass es kein Rahab gibt, wenn man zum Bericht von 1. Mose gibt. Dort gibt es keine Legende, dort gibt es keine Mythen, da gibt es kein großes Seeungeheuer. Es gibt keine andere existierende Macht oder Gottheit in Gestalt eines Seeungeheuers. In 1. Mose findet sich ein sehr genau, glaubwürdiger und detaillierter, wahrheitsgetreuer Bericht der Schöpfung ohne irgendetwas Poetisches, ohne irgendetwas Mystisches oder Fiktives, Legendäres. Und genau diese Tatsache fungiert meiner Meinung nach als Protest gegen diese altertümlichen Mythen, die später sogar das Gedankengut der Juden korrumpierten. Die Tora, das Gesetz Gottes, 1. Mose, drückt es gewissermaßen so aus. Wir sollten uns hüten zu denken, wie es einige Heiden tun, dass das Meer eine autonome göttliche Macht enthält, die gewissermaßen den Schöpfer des Universums bekämpft hat. Wir sollten uns auch hüten zu denken, wie einige israelische Dichter, dass das Meer sich weigerte, dem Willen seines Schöpfers gefügig zu sein. Und dass Gott gezwungen war, es sich untertan zu machen und zum Gehorsam zu zwingen. Leute, es stimmt, dass in der Tora steht, Gott habe dem Meer einen festen Platz zugeteilt, aber das geschah nicht, indem er den Willen des Meeres unterdrückte. Das ist dummes Zeug. Gott sagt einfach, es sammle sich das Wasser. Und was steht dann? Und es geschah so. Da folgt kein Prozess. Und ich habe euch gesagt, dieses geschah so deutet immer an, dass diese Dinge sich sofort umsetzen, dass diese Dinge sofort ausgeführt wurden. Es schließt jeglichen Prozess von Evolution aus. Kritiker von 1. Mose müssen hier zum Schweigen gebracht werden, besonders wenn sie den Text in eine Legende verwandeln wollen oder einen Mythos oder wenn sie ihm irgendeine dichterische Freiheit zuschreiben wollen. Der Autor von 1. Mose hat genau darauf geachtet, keine dieser bekannten Legenden, die sogar in anderer Weisheitsliteratur auftauchen, zu verwenden. Und Jesaja verwendet sie metaphorisch, um von allem zu sprechen, das nach Rebellion und Verwüstung riecht. Es gab so einen Kampf, aber nicht in der Schöpfung. So einen Kampf gibt es nicht in der Schöpfung. Gott sagte es und es war so. Ich weiß, wir lesen da Rahab und denken vielleicht auch an die Hure Rahab, aber das Wort unterscheidet sich. Rahab wird im Hebräischen, die mittleren Konsonanten unterscheiden sich. Das ist einmal ein He und ein Chet. Und es ist also nicht ein und dasselbe Wort. Deshalb habe ich es auch als Rahab betont. Zurück zu 1. Mose 1, Vers 9. Es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einem Ort. Das würde unterirdische Seen, Flüsse, Kanäle, Bäche und Quellen jegliche Art beinhalten, die alle miteinander verbunden waren. Das Land war wahrscheinlich ein einziger großer Kontinent. Ich meine, nur als Anmerkung, schaut euch mal an, wenn wir uns die verschiedenen Kontinente anschauen. Wenn man die alle zusammenfügt, könnte man ein großes Ganzes haben. Das passt alles, fast alles passt genau. Aber es gibt hier diesen einen Kontinenten. Und in Vers 10 heißt es dann, dass Gott das benannte, was er geschaffen hatte. Und Gott nannte das trockene Eretz, Erde. Aber die Sammlung der Wasser nannte er Mayim, Meer. Oder Meeres im Plural. Und Gott sah, dass es gut war. Und er sagte ganz am Anfang, dass es das Licht schuf und dann gab es Licht. Und er sagte, er schuf die Himmel und so geschah es. Und in Vers 9 schuf er jetzt trockenes Land und Meer Und dann geschah es so. Aber jetzt sagt er Folgendes, und er sah, dass es gut war. Das hat er vorher nicht gesagt. Das hat er nur von dem Licht von sich selbst. Das Licht in sich selbst war gut, aber der Zustand der Erde war noch nicht so gut, dass sie bewohnbar wäre. Aber das ist jetzt soweit. Vers 21 war alles gut. In Vers 18 waren die Himmelskörper gut. 21 war alles gut, was im Meer und in der Luft gemacht war. In Vers 25 waren alle Tiere gut. In Vers 31 machte er den Menschen und betrachtete sie. Und alles war sehr gut. Alles, was Gott machte, war einfach nur gut. Zu dem Zeitpunkt, wo wir also dort ankommen, wo wir in Vers 10 sind, haben wir ein dreiteiliges Universum. Wir haben die Erde, das Meer und den Himmel. Die Erde also als Festland auch, ein Meer und den Himmel, beziehungsweise auch das Universum. Und es war gut und Gott konnte sagen, dass es gut war, weil der Punkt gekommen war, wo die Erde Leben beherbergen und am Leben erhalten konnte. Also ging Gott an Tag 3 in Vers 11 zu einer zweiten Phase der Schöpfung über. Also erst die Trennung von Wasser und Land und jetzt kommt eine zweite Phase und Gott sprach, Vers 11, die Erde lasse Gras sprießen und Gewächs, das Samen hervorbringt, fruchttragende Bäume auf der Erde, von denen jeder seine Früchte bringt, nach seiner Art, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Auch hier ruft Gott die Dinge durch sein Wort ins Dasein. In Vers 11 und überall ruft Gott es stets durch seine Worte ins Leben. Und hier geht es um Vegetation. In Vers 11 geht es um zwei allgemeine Kategorien. Es gibt Pflanzen und es gibt Bäume in Vers 11. Und die Vegetation ist in zwei Teile unterteilt, in Pflanzen und in Bäume. Weiter unten in Vers 29 sagt Gott, als er zu den Menschen spricht, siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf dem ganzen Erdoberfläche wächst, auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind. Sie sollen euch zur Nahrung dienen. Also teilt Gott die Vegetation in zwei Teile auf, in Pflanzen und Bäume. Und was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass die Pflanze die Samen direkt in sich trägt, während ein Baum Samen in seiner Frucht enthält. Und das wird in Vers 11 deutlich. Gewächs, das Samen hervorbringt, und fruchttragende Bäume, deren Früchte Samen in sich tragen. Und das ist der Unterschied. Jegliche Vegetation, die selbst Samen enthält, wurde als Pflanze hier klassifiziert, während jegliche Vegetation, deren Fruchtsamen enthält, als Baum klassifiziert wird. Sobald die unbelebte Materie in der Lage war, Leben aufrechtzuerhalten, wurde unverzüglich jetzt Leben in seiner einfachsten Form geschaffen und sollte als Nahrung für alle höheren Lebensformen dienen, die noch geschaffen werden sollten. Also Gott geht sehr logisch vor. Bitte beachtet, dass es anfangs bei der Beschreibung der Pflanzen in Vers 11 von Gewächs, das Samen hervorbringt, spricht. Und er bezeichnet sie noch einmal in Vers 12, Gewächs, das Samen trägt. Vers 29, als samentragendes Gewächs. Und er wiederholt diese Eigenschaft, um uns wissen zu lassen, dass die Vegetation fähig war, sich zu reproduzieren. Sehr wichtig, genau darum geht es. Gott schuf eine voll ausgewachsene, ausgereifte Vegetation mit Samen darin, die sich ausbreiten konnten. Leute, und eins der größten Wunder der Welt ist die Wissenschaft der Samenverbreitung. Ist wirklich sehr faszinierend. Ich habe mir nur einfach mal ein paar Ausschnitte angeschaut auf YouTube und es ist einfach so interessant, sehr beeindruckend zu sehen, wie Gott Samenverbreitung konzipiert hat. Und das wird nicht zuletzt durch Vögel in eurem eigenen Garten bewerkstelligt. Manchmal geschieht das sogar auf eurem Auto und sie versuchen das vielleicht auch auf euren Köpfen zu tun und wollen den gleichzeitig auch noch düngen. Aber es gibt auch ein paar andere Methoden. Eines der wunderbaren Werke des Windes ist die Samenverbreitung. Die gesamte Wissenschaft der Samenverbreitung ist einfach wirklich phänomenal, sich damit zu beschäftigen, wie das geschieht. Pflanzen wurden von Gott also nicht als Samen geschaffen, sondern als voll ausgewachsene Pflanzen, die Samen enthalten, welche sich dann einfach vermehren konnten. Und so wurde die ganze Schöpfung geschaffen und ich möchte ich nur einmal daran erinnern, alles wurde ausgereift geschaffen. Als der Mensch geschaffen wurde, wurde er nicht als ein Kind geschaffen, das noch wachsen musste. Nein, er war erwachsen. Alles wurde ausgewachsen geschaffen. Und es gab Pflanzen auf der Erde, essbare natürlich, die Samen trugen, laut Vers 11, und fruchttragende Bäume, deren Samen in ihrer Frucht war und die Frucht nach ihrer eigenen Art trugen, die Samen in sich trugen, und es geschah so. Es gab also zwei Kategorien von Vegetation. Und da gibt es eine sehr wichtige Anmerkung. Ein kurzer Ausdruck, der hier wiederholt erscheint. Schaut mal in Vers 11. Nach seiner Art. Vers 12. Nach seiner Art. Einmal in der Mitte des Verses, einmal am Ende. Und dieser Ausdruck wird in den ersten Kapiteln von 1. Mose 10-mal wiederholt. Das hebräische Wort für Art ist Min, M-I-N, und deutet auf die Grenzen der Variationen hin. Eine Pflanze kann nur etwas nach seiner eigenen Art hervorbringen. Ein Baum kann nur etwas nach seiner eigenen Art hervorbringen. Es ist nur fähig, auf der Grundlage des genetischen Codes, den er in sich trägt, zu funktionieren. Und das hebräische Wort für Art entspricht unserem Wort Genus oder Spezies oder unserem Wort Gattung oder Familie oder was auch immer ihr wählen wollt. Es eliminiert, es löscht jede Möglichkeit eines Evolutionsprozesses aus. Denn egal, was die Pflanze oder der Baum ist, sie können nur nach ihrer Art sich reproduzieren. Zu sagen, dass alle Lebewesen aus einem gemeinsamen Vorfahren entstehen, ist absoluter Humbug und wird durch diesen 10-mal wiederholten Ausdruck nach ihrer eigenen Art einfach widerlegt. Nach ihrer eigenen Art, immer wieder. Ich möchte es nur kurz veranschaulichen. Vielleicht habt ihr mal was von Aminosäuren gehört. Aminosäuren sind Bestandteile des menschlichen Körpers. Und sie verkörpern die einfachste Bauweise der Eiweiße und sind im menschlichen Körper überhaupt nicht wegzudenken. Aber egal, was man in unseren Körper hineinsteckt, hört gut zu, egal, was ihr reinsteckt, wahrscheinlich meistens stecken wir hier was rein, es wird nur mehr von euch reproduzieren. Und wenn man zu viel reinstoppt, wird es mehr reproduzieren, als euch lieb ist. Ja? Ihr werdet nämlich breiter, aber ihr werdet niemals zu irgendetwas anderem. Die Aminosäuren werden als Bausteine des Lebens bezeichnet. Und ihr könnt euch jetzt entscheiden, den Rest eures Lebens gebratene Hühner zu essen, 20 Jahre lang gebratenes Huhn zu essen, und ihr werdet nach 20 Jahren nicht gackern wie ein Huhn. Keine Kombination aus Aminosäuren eines Huhns und eines Menschen wird dich zu einem großen Vogel werden lassen. Das ist einfach so. Egal, was ihr reinstopft, wird dabei immer nur mehr von euch rauskommen. Und das bedeutet es nach ihrer Art. Und das wird auch in 1. Korinther 15 bestätigt. In den Versen 36 und 37 heißt es, was du siehst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du siehst, das ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, etwas vom Weizen oder von einer anderen Saat. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er es gewollt hat. Und zwar jedem Samen seinen besonderen Leib. Und dann Vers 39, nicht alles Fleisch ist von gleicher Art, sondern anders ist das Fleisch der Menschen, anders ist das Fleisch des Viehs, anders ist das Fleisch der Fische, anders das der Vögel. Leute, Gott sagt, es gibt Unterschiede, es gibt ein Design, über das sich kein Lebewesen hinwegsetzen kann. Und die Bedeutung eines Samens ist leicht zu verstehen. Ein Samenkorn beinhaltet ganz klar die Fähigkeit, eine Lebensform nach der eigenen Art zu reproduzieren. Henry Morris schreibt, Zitat, in jedem geschaffenen Organismus war ein Same eingepflanzt, der so programmiert war, dass er die fortwährende Vermehrung desselben Organismus ermöglicht. Das moderne Verständnis der extremen Komplexität sogenannter DNS-Moleküle und des darin enthaltenen genetischen Codes hat die biblische Lehre der Stabilität von Arten bekräftigt. Jeder Typ von Organismus hat seine eigene einzigartige DNS-Struktur und kann nur die Vermehrung derselben Art spezifizieren. Es gibt eine gewaltige Menge von Variationspotenzial innerhalb jeder Art, was die Entstehung sehr unterschiedlicher Individuen ermöglicht und selbst von vielen unterschiedlichen Formen innerhalb der Art. Aber dennoch schließt das die Evolution neuer Arten aus. Es kann zwar problemlos eine Vielzahl von Variationen auf horizontaler Ebene geben, aber keine vertikalen Veränderungen. Zitat Ende. Ich meine, schaut euch nur die Leute an, die hier sitzen, wie unterschiedlich wir sind. Oder die Leute in Hohenschönhausen. Guckt euch die Leute an, was für Variationen es gibt. Aber es sind alles Menschen. Und die genaue Abgrenzung dieser Art stellt vielleicht eine Herausforderung dar. Wir wissen nicht genau, was in 1. Mose gemeint ist, aber wir wissen, dass Grenzen abgesteckt wurden. Und das verstehen wir. Organismen sollten deshalb innerhalb ihrer eigenen Art bleiben. Die größte Sache, die wir sagen könnten, ist, dass Vögel Vögel bleiben, Tiere Tiere, Fische Fische und Reptilien bleiben Reptilien, Insekten bleiben Insekten. Und das gebietet dem gesamten Evolutionsprozess einfach Einhalt. So hat Gott alles geschaffen. Und wir haben bereits über Genetik gesprochen und darüber, wie Genetik garantiert, dass keine Evolution stattfinden kann. Michael Behe hat Darwins Black Box geschrieben und die biochemische Einwendung gegen die Evolutionstheorie. Und dieser Mann ist kein Christ, aber jemand, der buchstäblich alles über die Evolution hinterfragt. Und er widmet in seinem Buch 2 Kapitel dem Nachweis, dass die Theorie der chemischen Evolution umso unmöglicher wird, je mehr wir über die erstaunliche Komplexität der Zellstruktur lernen. Er sagt, Zitat, dieses Zeug ist der Albtraum eines präbiotischen Chemikers. Zitat Ende. Nun, was haben wir also? Geht einmal zum Text zurück. Kapitel 1, Vers 11. Wir sehen dort den Ursprung des Pflanzenlebens und nicht nur dessen Ursprung, sondern auch dessen ordnungsgemäße Vermehrung. Und zwar wird die durch bestimmte Samen und Arten festgelegt, die dieses Leben einfach weiterführen. Noch nie hat eine Pflanze sich zu etwas Höherem entwickelt. Leute, das passiert nur in der Fantasie gewisser Fernsehsender, nicht in der Wirklichkeit. Und wenn ihr euch mit Mutationen und genetischen Veränderungen befasst, Leute, dann wirkt sich das immer negativ aus. Die Mutation geht immer nach unten. Das Resultat ist immer negativ. Die Studie der Fruchtfliegen ist etwas, mit dem sich die Evolutionisten wirklich sehr intensiv beschäftigt haben, weil Fruchtfliegen nur eine kurze Lebensspanne haben, dass man sie über viele Generationen hinweg beobachten kann. Und die Theorie besagt, dass man genügend Generationen, wenn man sie beobachten kann, um den Evolutionsprozess ablaufen sehen kann. Das ist die Theorie. Also sie denken, okay, die leben nicht so lange, aber wir haben dann die Chance, viele Generationen zu sehen und wir können das bestimmt beobachten. Nun, das einzige Problem dabei ist, dass sie diese Fruchtfliegen nehmen und sie starker radioaktiver Strahlung aussetzen, schnelle Mutationen herbeizuführen. Und sie bestrahlen sie. Und wir wissen, dass Bestrahlung, Belastung durch Hitze, Chemikalien und Strahlen zu Mutationen führen können. Und das stimmt, wir verstehen das. Sogar in den Fällen von Bestrahlung, die bei Krebsbehandlung eingesetzt werden. Diese Strahlen können Zellen abtöten und darauf zielen ja auch unsere Mediziner ab. Und sie können zu Zellveränderungen führen. Aber Mutationen führen nicht zu neuen Strukturen. Es entstehen keine neuen Strukturen. Bei der Untersuchung von Fruchtfliegen begegnet ihr vielleicht Fruchtfliegen mit verstümmelten Flügeln. Vielleicht seht ihr auch mal zwischendrin Fruchtfliegen mit besonders großen Flügeln. Aber ihr werdet vielleicht mal eine finden mit 2 Sätzen von Flügeln. Aber ihr werdet nie Fruchtfliegen finden mit neuen Flügeln einer besonderen neuen Art. Das gibt es nicht. Dazu ist Mutation nicht in der Lage. Vielleicht verdoppeln sich Flügel, aber sie werden nie sich verändern. Aus einer Fruchtfliege wird keine Honigbiene. Dazu sind Mutationen auch sehr selten. Und das ist ein großes Glück, weil sie fast alle schädlich und negativ sind. Sie gehen alle unter. Und in den meisten Fällen überleben Mutanten nicht einmal. Und deshalb wird die Evolution auch, hört mal gut zu, als faktenfreie Wissenschaft bezeichnet. Ihr habt ganz recht gehört. Die Evolution ist eine faktenfreie, eine faktenlose Wissenschaft. Die haben einfach keine Fakten. Nun, was erfahren wir in 1. Mose 1, 11 bis 13? Sehen wir, dass der lebendige Gott das intelligente, handelnde Wesen ist, der am dritten Tag der Schöpfung das Land vom Meer trennte und dafür sorgte, dass Pflanzen aus dem Boden sprossen. 2 Kategorien: Pflanzen, die Samen in sich tragen, und Bäume, die ihre Samen in der Frucht enthalten, welche sie tragen. Deshalb können sie sich vermehren bis zum Ende der Zeit, solange eine bestimmte Spezies existiert. Und Gott betrachtete alles in Vers 12 und sah auch hier, dass es gut war. Und dann verabschiedet sich Gott in Vers 13 sozusagen. Der Tag ist vorbei. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der dritte Tag. Es gab Ereb und Boker. Es gab einen 24-Stunden-Tag. Leute, das ist so unmissverständlich in diesem Text. Diese Begriffe Abend und Morgen werden im Alten Testament mehr als 100 Mal benutzt und beziehen sich immer auf einen 24-Stunden-Tag. Gott tat das am dritten Tag. Nun, lass mich zum Ende kommen. Hiob 26 und Vers 7 ist Gott wieder das Subjekt. Er spannt den Norden aus über der Leere und hängt die Erde über dem Nichts. Er bindet die Wasser in seinen Wolken zusammen und das Gewölk zerreißt nicht unter ihrem Gewicht. Er verschließt den Anblick des Thrones, er breitet sein Gewölk darüber. Er hat einen Kreis abgesteckt auf der Oberfläche der Wasser bis zur Grenze von Licht und Finsternis. Und das ist der Horizont. Die Säulen des Himmels erbeben und erschrecken vor seinen Schelten. Durch seine Kraft erregt er das Meer. Mit seinem Verstand zerschlägt er das Ungeheuer. Durch seinen Hauch wird der Himmel klar. Mit seiner Hand durchbohrt er die flüchtige Schlange. Siehe, das sind die Umrisse seiner Wege. Wie leise ist das Wort, das wir davon vernehmen. Aber der Donner seiner Macht, wer versteht ihn? Und er spricht vom Regen. Wenn Gott die Finsternis mit Licht und Regen und Stürmen und Blitz und Rage und all diesen Dingen durchbricht, hören wir nur einen schwachen Laut, ein schwaches Anzeichen seines gewaltigen, unermesslichen Donners. Wir sehen nur die Umrisse seiner Wege. Was für ein wunderbarer Gott. Lass uns beten.